Das Thema dieses Abends lautet Erwählung und Bekehrung. Unwiderstehliche Gnade oder Entscheidungsfähigkeit des Menschen. Wer sich damit schon beschäftigt hat, wird wissen, dass das mit zu den schwierigsten Themen des christlichen Glaubens gehört. Es geht hier um das Thema Prädestination, also Vorherbestimmung, und umfasst die Frage nach Erwählung und Verwerfung. Die Frage, gibt es einen freien Willen oder ist unser Wille geknechtet? Gibt es einen freien Willen, sich für Jesus zu entscheiden? Oder werden wir unwiderstehlich gezogen oder unwiderstehlich verstockt? Denn diese Lehre einer doppelten Vorherbestimmung, die gibt es namentlich im Calvinismus, wurde von Johannes Calvin, dem Schweizer Reformator, sehr stark ausgeprägt. Wer hat davon schon gehört? Ich gehe deshalb heute Abend darauf ein, weil diese Lehre des Calvinismus sehr stark zunimmt zurzeit in Deutschland. Von Amerika kommen immer mehr Verlage, immer mehr Literatur, die diese Lehren verbreiten. Und deshalb müssen wir auch wissen, was Calvin lehrte, auch Luther. Und der Bibeltext, den ich zugrunde legen möchte heute Abend, mit des Herrn Hilfe, ist Römerbrief Kapitel 9. Bevor ich aber das lese, möchte ich zunächst einmal ein Zitat von Calvin bringen, dass wir wissen, was nun Calvin und die vielen Millionen Calvinisten auf der Welt nun lehren, und sie berufen sich damit vor allem auch auf Römerbrief Kapitel 9. Das wird also heute Abend unser Thema sein. Johannes Calvin hat in seinem Hauptwerk Institutio Christianae Religionis, Römisch 3, 21, 5, Folgendes geschrieben über die Vorherbestimmung. Ich zitiere: Unter Vorherbestimmung verstehen wir Gottes ewige Anordnung, vermöge deren er bei sich beschloss, was nach seinem Willen aus jedem einzelnen Menschen werden sollte. Denn die Menschen, so schreibt Calvin, werden nicht alle mit der gleichen Bestimmung erschaffen, sondern den einen wird das ewige Leben, den anderen die ewige Verdammnis vorher zugeordnet. Nochmal, den einen wird das ewige Leben vorher zugeordnet, den anderen die ewige Verdammnis. Wie nun der Einzelne zu dem einen oder anderen Zweck geschaffen ist, so, sagen wir, ist er zum Leben oder zum Tode vorbestimmt. Zitat Ende. Das ist also die Schlüsselstelle bei Calvin, wo er diese doppelte Vorherbestimmung vertritt. Martin Luther ging in seiner Schrift De Servo Arbitrio, vom geknechteten Willen, nicht ganz so weit wie der Schweizer Reformator Calvin, indem er nur von einer Vorherbestimmung zum Heil geschrieben hat. Bei der Verdammnis hat er sich zurückhaltend geäußert. Also nicht, er ging nicht so weit. Und diese Schrift Luthers, die für ihn sehr wichtig war, erschien ja 1525. Er hat sich dann später nicht mehr so ausführlich zu dieser Frage geäußert. Und der Dogmatiker Emil Brunner kommt in einem Werk, in seiner Dogmatik, Band 1, Seite 373, zu dem Schluss, dass Luther später eine Erkenntnis gemacht hat, dass diese Lehre nicht so verabsolutiert werden kann, dass sie sehr stark philosophisch übertüncht ist und überprägt ist und dass wir mehr zur Bibel zurückgehen sollten. Emil Brunner schreibt hierzu: Erstens, dass die traditionelle Prädestinationslehre, wie er sie selbst von Augustin übernommen hatte, spekulative Theologie ist, also nicht wirkliche Erkenntnis Gottes schafft, dagegen die Menschen in Verzweiflung stürzt, und dass die wahre Prädestinationslehre nichts anderes ist als die Erkenntnis der Erwählung in Jesus Christus durch den Glauben. So hat Luther auch in diesem wie in so vielen anderen Punkten das Evangelium aus dem darüber gelagerten Traditionsschutt hervorgezogen und die theologische Erkenntnis wieder auf die Offenbarung Gottes in Jesus Christus begründet. Zitat Ende. Allerdings spricht auch Luther in seinen Schriften vom unfreien Willen. Das hat er also festgehalten. In Heilsdingen bezüglich Bekehrung, Entscheidung für Gott, für Jesus Christus, hat der Mensch keinen freien Willen. Nun, diese Frage ist sicherlich nicht einfach, gehört zu den schwierigsten, weil natürlich wir wissen aus der Bibel, dass Gott allmächtig, allwissend ist, und in seiner Souveränität können wir als kleine Würmlein nichts rütteln. Andererseits ist aber die Frage, wie können wir zum Heil gelangen? Gibt es eine unwiderrufliche Vorherbestimmung zur Verdammnis für die einen und für die anderen eine unwiderrufliche und unwiderstehliche Vorherbestimmung zum Heil? Das sind schwerwiegende Fragen, die zu vielen Diskussionen und auch Spaltungen in Gemeinden geführt haben. Und ich möchte jetzt aber dazu lesen, das Wort Gottes, Römerbrief Kapitel 9. Dürfen wir aufschlagen, Römerbrief Kapitel 9. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist: Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Da sei ferne. Denn zu Mose spricht er: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat: Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er auch durch Hosea spricht: Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und es soll geschehen, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja, eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Heerscharen uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Soweit dieses ganze Kapitel 9. Wir mussten es lesen, um den Zusammenhang zu haben. Es gehört zu den tiefsten in der Bibel, zum anspruchsvollsten und schwierigsten. Und wir wollen den Herrn auch nochmal um seine Leitung bitten, uns dazu erheben. Lieber Herr Jesus Christus, danke auch für dieses gewaltige Wort, was wir gehört haben. Bitte leite uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir auch das, was du uns schenken möchtest, verstehen können. Ja, Herr, wir können deine Gedanken nicht erfassen. Sie sind wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Aber bitte lass uns das verstehen, was für unser Heil und ewiges Leben dient. Amen. Amen. Es kann also für diese Stelle keine Vers-für-Vers-Auslegung geben, dazu reicht die Zeit nicht, aber ich möchte einiges zusammenfassend sagen. Ich befasse mich mit dem Thema Auserwählung schon seit vielen Jahren und, wie gesagt, unser unvollkommener Horizont sollte uns hier demütig machen. Es gibt hier zwei große Themenbereiche. Das eine ist die Erwählung Israels, das andere die Erwählung der Gläubigen, allgemein und eben auch aus den Nationen. Zum Ersten die Erwählung Israels. Dazu möchte ich einige Thesen zusammenfassend, gerade zu Römer 9, aber auch zu Römer 9 bis 11 insgesamt und anderen Stellen formulieren. Erstens, Israel ist Gottes erwähltes Bundesvolk im Alten Testament. Ich denke, das ist unstreitig. Gott hat dieses Volk erwählt, weil es das kleinste ist unter den Völkern. Gott erwählt, was klein und schwach ist, und da verherrlicht er sich mit seiner Stärke. Und das geschieht auch deshalb, damit sich keiner selber rühme unter den Menschen, unter den Völkern. Er erwählt das Kleine und Schwache und Verachtete. Und auch heute handelt Gott nicht anders. Man muss bedenken, dieses Land, in dem die Juden wieder heimgekehrt sind, 1948 vor allem dann, bei der Staatsgründung dann, dieses Land hat eine Landfläche, die etwa halb so groß ist wie Baden-Württemberg. Aber es ist fast jeden Tag in den Schlagzeilen. Gott schreibt hier Heilsgeschichte. Es soll übrigens noch weiter verkleinert werden. Land für Frieden, lautet die Parole. Aber es wird wahrscheinlich keinen Frieden geben, denn die Bibel spricht hier davon, dass bis zum Ende Kriege sein werden, dass alle Völker ringsumher und dann auch die ganzen Völker der Erde einmal gegen Jerusalem ziehen werden. Aber dieses Land Israel, das von seinen Gegnern am liebsten ins Meer getrieben würde, Saddam Hussein hatte das so formuliert, Ahmadinejad und andere, dieses Land und Volk ist reich beschenkt mit geistlichen Gaben, die in Vers 4 hier genannt wurden. Die Israeliten, ihnen gehört die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen, die Väter und dem Fleisch nach der Christus, der Messias. Alles das kommt von Israel. Israel hat also die Sohnschaft erhalten. 2. Mose 4, Vers 22. Da spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und es soll dadurch ein Licht sein für alle Nationen, ein Hinweis auf Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. In Johannes 4, 22 sagt der Herr Jesus, das Heil kommt von den Juden. Auch wenn es heute viele nicht gern hören wollen. Denn Jesus war dein Fleische nach aus jüdischem Geschlecht von Maria und vom Geist her durch den Heiligen Geist gezeugt. Römer 1 nachzulesen. Aber das Heil kommt von den Juden. Die ganzen Propheten haben das vorbereitet im Alten Bund. Gott hat Heilsgeschichte geschrieben. Israel hat also die Sohnschaft. Israel hat die Herrlichkeit Gottes auf Hebräisch. Die Shechinah, auch da war es erwählt. Shechinah, die Herrlichkeit, die mitzog in der Wolkensäule am Tag beim Auszug aus Ägypten durch die Wüste Sinai und bei Nacht in der Feuersäule. Und dann hat sie sich auf der Bundeslade entfaltet und bei der Einweihung des Tempels ist auch die Herrlichkeit Gottes erschienen, des salomonischen Tempels. Kann man alles im Alten Testament nachlesen. Ich kann jetzt hier nur manches kurz zusammenfassen. Israel gehören ferner mehrere Bündnisse. Es gibt mehrere Bündnisse in der Bibel. Wenn ich jetzt mal fragen würde, welche Bündnisse euch bekannt sind, welche kennt ihr?
Davidischer Bund.
Davidischer Bund.
Noah.
Noah. Abraham. Ja. Ich möchte ganz kurz etwas sagen. Der älteste Bund ist natürlich der Bund mit Noah noch vor Israels Erwählung. Es ist ein allgemeiner Menschheitsbund. Die überlebt haben, die Gott treu gedient haben, Noah und seine Familie, denen hat Gott den Bund geschlossen mit dem Symbol des Regenbogens und hat verheißen, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, 1. Mose 9. Und es wird keine Vernichtung mehr durch Wasser kommen. Allerdings lesen wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, dass am Ende die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Es wird ein Feuergericht am Ende sein. Dann der Bund mit Abraham, 1. Mose 12, und dann immer wieder nochmal vertieft, Zeichen der Beschneidung kommt dann dazu. Aber Abraham, er hieß zunächst Abraham, hat den Bund schon erhalten von Gott, als er noch unbeschnitten war. Das ist ganz wichtig und wird im Römerbrief Kapitel 4 nochmal ausführlich dargestellt. Deshalb ist Abraham der Vater der Beschnittenen, also der Israeliten, aber auch der nicht beschnittenen Gläubigen unter den Heidennationen. Der Vater aller, die glauben und die gerettet werden. Und aus seinem Samen wird auch dann der Messias hervorgehen. Zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne des Himmels werden seine Nachkommen sein. 1. Mose 12. Dann der Bund des Gesetzes mit Mose am Berg Sinai. Der wird ausführlich entfaltet im 2. Mosebuch, Kapitel 19 bis 31. Mit Mose und dem Volk Israel hat Gott, der Herr, diesen Bund geschlossen. Er hat seine Gesetze gegeben und bis heute noch versuchen orthodoxe und ultraorthodoxe Juden, alle diese Gesetze zu halten. Und das Tragische ist, sie haben ihren Messias, der schon gekommen ist, nicht erkannt, Jesus Christus, überwiegend nicht erkannt, leider bis jetzt. Eine Decke liegt über Israel und ein Symbol dafür ist auch, dass sie immer eine Kopfbedeckung tragen, die Männer dort, ja, nicht die Frauen, sondern die Männer. Die Frauen, das wäre ja biblisch, 1. Korinther 11, aber da heißt, der Mann soll keine Kopfbedeckung tragen, 1. Korinther 11. Deshalb können wir an sich mit Juden auch keine Gebetsgemeinschaft halten, weil da die Männer sich was aufsetzen und wir als Männer dürfen es nicht nach dem neuen Bund. Nicht? Also das nur als kleine Äußerlichkeit dazu. Aber der Bund des Gesetzes wurde durch Israels Sünde gebrochen. Durch Israels Sünde gebrochen und letztendlich aufgehoben und wurde durch den neuen Bund durch Jesus Christus ersetzt. Die Alten haben euch gesagt, ich aber sage euch, in der Bergpredigt spricht der Herr Jesus das sehr deutlich aus. Und das ist die Überbietung und die Erfüllung des Bundes, des Gesetzesbundes. Jesus hat es durch sein Opfer am Kreuz erfüllt, was der Mensch nicht erfüllen kann. Er müsste alle 613 Gebote halten. Und wenn man schon ein Gebot bricht oder nicht hält, steht im Jakobusbrief, ist man des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Und deshalb die Verzweiflung, ja, und die Unfähigkeit des Menschen, alle diese Gebote zu halten. Jesus hat es vollkommen erfüllt und zu seiner eigentlichen Bedeutung zurückgeführt. Und deshalb haben wir Erlösung allein durch sein Blut. Das ist dann der neue Bund, auf den komme ich gleich noch. Also das war der Bund des Gesetzes an Mose. Der ist aber nicht mehr für uns gültig. Das gehört zum Alten Testament, alter Bund. Dann gibt es noch in 4. Mose 25 ein interessantes Ereignis, wo Pinhas als Priester den Götzendienst Israels im Auftrag Gottes bestraft. Es wurde da ein gewisser priesterlicher Bund nochmal erneuert. Aber wichtiger noch ist dann 2. Samuel 7, der Bund eines ewigen Königtums, wie schon hier gesagt wurde, mit David. Aus seinem Geschlecht wird der Nachkomme kommen, der Messias, die Heilslinie, bis hin zum ewigen Reich, das nie untergehen wird. Und der Prophet Daniel sieht ja diesen kleinen Stein, der alle diese Reiche der Welt zertrümmert. Daniel 2, Daniel 7 nachzulesen. Also dieser davidische Bund, der ewige Heilskönig, wird aus dem Geschlechte Davids kommen. 2. Samuel 7. Und dann schließlich der neue Bund in Jesus Christus, im gekommenen Messias erfüllt und vorausgesagt etwa beim Propheten Jeremia Kapitel 31 oder auch im Neuen Testament in Hebräer 8 dann ausführlicher entfaltet. Also wir sehen, es hat etwas ganz Besonderes hier mit Israel, die Sohnschaft, die Verheißungen, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Väter und eben der Christus aus, nach dem Fleisch, aus dem Geschlecht der Juden. Nun aber das Zweite bezüglich Israel. Israel hat Gottes Vertrauen immer wieder enttäuscht. Immer wieder enttäuscht. Als erwähltes Volk hat es sich nicht immer bewährt. Es hat die gesandten Propheten, die Gott gesandt hatte, verfolgt und getötet. Der Herr Jesus beklagt es in Matthäus 23. Und er sagt auch, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt, im Johannesevangelium nachzulesen. Israel hat Götzendienst betrieben, Vermischung mit den Nachbarvölkern und ihren Gottheiten. Geschieht auch heute in Assisi und anderen Veranstaltungen. Und sie haben eben Jesus als den Messias abgelehnt, eine schreckliche Sünde. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 11, eine ganz schreckliche Tatsache. Und nur von daher können wir auch den Anfang von Römer Kapitel 9 verstehen, wenn der Apostel, oder Kapitel 10 verstehen, wo der Apostel Paulus sagt, ich möchte es einmal lesen, Kapitel 11 ist es, Kapitel 9. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mein Gewissen im Heiligen Geist bestätigt, dass ich ununterbrochen große Traurigkeit und Schmerzen in meinem Herzen habe. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, für meine natürlichen Verwandten, die Israeliten sind. Also er wünschte sich eher, dass er verflucht würde, damit Israel noch gerettet würde. Von Christus getrennt zu sein, das heißt verflucht zu sein. Aber sie stehen unter dem Fluch, solange sie den Messias nicht erkennen. Und bei Mose gibt es auch mal so eine Stelle, als Israel das goldene Kalb verehrt hat. Und da hat er gesagt, Herr, lösche mich aus dem Buch des Lebens und lass das Volk gerettet sein. Ja. Und auch hier Paulus, er würde gerne sich für sie opfern, aber ist ja nicht nötig, Jesus hat sich geopfert. Aber so sehr betrübt ihn das, dass sein Volk den Messias damals und auch heute überwiegend noch nicht erkannt hat. Und ich denke auch messianische Juden heute empfinden auch diesen Schmerz, dass viele ihrer Volksgenossen, ihrer Blutsverwandten noch nicht Jesus erkannt haben, anerkannt haben. Große Traurigkeit. Er tritt in die Bresche für sein Volk. Treten auch wir in die Bresche für unser Volk, das heute, unser deutsches Volk, das Gottes Gebote so mit Füßen tritt. Wie viel Gottlosigkeit, Atheismus, Zauberei, Unmoral um uns her ist. Ja, es macht uns traurig und manchmal geht es uns wie Lot in Sodom und Gomorra. Israel hat Gottes Vertrauen immer wieder enttäuscht. Deutschland hat Gottes Vertrauen immer wieder enttäuscht. Viele Völker, alle Völker. Was nun Israel betrifft, ein drittes. Ein Überrest aus Israel, der Gott treu bleibt, wird gerettet werden. Das wird immer wieder verheißen. Nicht ganz Israel, sondern ein Rest. Der Restgedanke ist ganz wichtig im Alten und Neuen Testament. Haben wir auch in Römer 9 gehört. Aber bereits in Jesaja 10, zum Beispiel nur eine Stelle aus dem Alten Testament, die ich hier nennen will. Jesaja 10, ich möchte einfach mal aufschlagen. Vers 20 bis 22. Zu der Zeit werden die Übriggebliebenen in Israel errettet werden und die im Hause Jakobs sich nicht mehr auf den verlassen, der sie schlägt, sondern sie werden sich auf den Herrn verlassen, den Heiligen in Israel in der Wahrheit. Ein Überrest, ja, die Übriggebliebenen in Jakob werden zu dem starken Gott umkehren. Denn obwohl dein Volk, o Israel, zahlreich ist wie Sand am Meer, wird doch nur ein Überrest umkehren. Denn Verderben ist beschlossen und es bringt Fluten von Gerechtigkeit. Der Rest. Und bei zur Zeit Elias, wie viele hatte Gott übrig gelassen? 7000, die ihre Knie nicht gebeugt hatten vor Baal. Das ist heute nicht auch ähnlich, auch in unserem Land gibt es auch noch etliche Tausende, aber es ist eine kleine Herde, das hat der Herr Jesus auch vorausgesagt. Auch im Römerbrief Kapitel 11 ist die Rede von diesem Rest im Neuen Testament, Römer 11, Vers 4 bis 5. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. So ist also jetzt in dieser Zeit ein Rest übrig geblieben nach der Auswahl der Gnade. Ein Rest Israels ist also, wird gerettet werden. Und das vierte nun, in dieser Zeit, wo Israel beiseite gesetzt ist wegen der Verstockung gegenüber Jesus, obwohl immer ein Rest auch dort ihn erkannt hatte, bis heute. In dieser Zeit aber ist das Heil zu den Nationen gegangen, zu den nicht-jüdischen Nationen, zu den Völkern, die nicht Gottes Bundesvolk im Alten Testament waren. Römer 9, Vers 8, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Und Gott sei Dank sind wir als Bekehrte aus den Heiden in den Ölbaum Israel eingepfropft. Darauf komme ich noch zurück. Manche meinen ja, dass Israel gar keine Bedeutung mehr hätte, dass diese Ersatztheologie oder Substitutionslehre. Aber das ist falsch. Die Bibel schreibt, dass am Ende der Zeit Israel wieder eine ganz große Bedeutung in der Heilsgeschichte gewinnen wird. Leider übersehen das viele, die auch die Bibel lesen, und die deuten dann alles symbolisch um, beziehen dann die Aussagen für Israel auf sich selber. Aber so dürfen wir nicht mit dem Wort Gottes umgehen. Wir müssen den Zusammenhang und den Wortsinn berücksichtigen. Das ist eine wichtige Auslegungsregel. Wer alles Israel ersetzt, zum Beispiel die katholische Kirche, die Zeugen Jehovas, die Mormonen, verschiedene Gemeinden Gottes, die sich so nennen und so weiter. Also überall gibt es diese Ersatztheologie, und da wollen wir nüchtern und wachsam sein und nicht in diese Irrlehren uns hineinziehen lassen. Und so lautet auch die fünfte These hier zur Erwählung Israels. Israel hat seine Aufgaben und seine heilsgeschichtliche Bedeutung nicht für alle Zeit verloren, denn Gott schreibt weiterhin seine Geschichte mit Israel. In Römer 11, ich werde das nicht alles zitieren, ist ja diese Rede vom Ölbaum. Es heißt da nur, dass man sich nicht überheben soll gegen die Zweige, die eine Zeit lang ausgebrochen sind. Überhebst du dich, so bedenke nicht, du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nicht wir tragen Israel, sondern Israel trägt uns. Und wir als die Heidennation sind eingepropft worden in der Heilsgeschichte, nachdem sie den Messias abgelehnt hatten. Und es wird auch nur so lange Jerusalem von den Heiden zertreten, solange bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Lukas 21. Und seit 1967 wird Jerusalem nicht mehr von den Heiden zertreten. Und wir merken, dass immer mehr Gottlosigkeit bei den Heidennationen sich ausbreitet. In Europa, auch in Amerika und allen möglichen Ländern. Und in Israel gibt es doch langsam zunehmend Erweckung. Aber sie werden sich erst bekehren, wenn der Messias auf dem Ölberg erscheinen wird bei der Schlacht von Harmagedon. Die große Zahl in Israel. Steht auch in Römer 11 nachzulesen. Wunderbar. Aber ich möchte es jetzt ein bisschen kürzen, weil wir da noch zur Hauptfrage kommen wollen, die Erwählung der Gläubigen. Das ist ja diese schwierige Problematik, die auch uns bewegt. Aber ich lese abschließend zur Israel-Frage noch Sacharja 12, Vers 10. Wenn der Messias erscheint auf dem Ölberg, Jesus Christus, dann heißt es nämlich im Alten Testament, ja, im Testament der Juden, in der Bibel der Juden, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, wo haben sie ihn durchstochen? Am Kreuz auf Golgatha. Aber nicht nur die Juden, das haben auch die Römer gemacht und jeder Sünder hat ihn durchstochen. Wir wollen gar nicht jetzt hier auf die Juden zeigen, das ist eine ganz böse Sache, ja, wenn man ein Volk hier so verurteilt. Jeder von uns, der sündigt, kreuzigt Jesus und hat Jesus gekreuzigt. Aber er ist gekreuzigt worden, hat sein Blut vergossen, um uns reinzuwaschen von der Sünde. Ob wir jetzt aus den Juden stammen oder aus den Germanen oder Russen oder wo auch immer, Jesus ist für alle Menschen gestorben und das Heil wird allen zugeteilt, die das annehmen. Und das leitet jetzt schon über zu unserem Hauptthema heute Abend. Die Frage, wie ist das mit Erwählung und Bekehrung? Ich möchte diesen zweiten Teil überschreiben, jetzt die Erwählung der Gläubigen. Die Erwählung der Gläubigen. Ich möchte anfangs ein Bild gebrauchen. Ihr seid alle durch eine Tür hereingekommen. Und stellt euch vor, was jetzt die Frage der Errettung angeht, da ist eine Tür und da steht vorne drauf, komm zu Jesus Christus, entscheide dich, tu Buße, lasse dich erretten. Ja, und dann lässt du dich rufen und du gehst durch diese Tür hindurch und bist errettet. Und dann drehst du dich um und siehst, auf der Rückseite der Tür steht dann, erwählt von Grundlegung der Welt. Vielleicht ist es ein einfaches Bild, um zu verstehen, wie man Bekehrung und Erwählung zusammen sehen kann. Kommt zu Jesus, steht vorne, und wenn man durch die Tür gegangen ist, liest man, du bist erwählt von Grundlegung der Welt. Ich werde das versuchen, mit Gottes Hilfe noch etwas weiter auszuführen. Zunächst möchte ich nochmal betonen, dass wir mitnichten alle Geheimnisse des Himmels ergründen können. Gott bleibt Gott und der Mensch ist nur ein Mensch. Wir sind im Vergleich zu Gott wie eine Ameise oder wie ein Staubkörnchen. Und unser Gehirn ist zwar besser als ein Elektronengehirn, aber überhaupt nichts im Vergleich mit der Weisheit Gottes. Das lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 2 nach. Selbst wenn Gott töricht werde, was es nie gibt, wäre er immer noch unendlich weiser als der weiseste oder klügste Mensch. Ja, so wird sogar im Korintherbrief das dargestellt. Und diese Frage übersteigt unser Fassungsvermögen. Wie ist es möglich, dass jemand sich bekehren soll und gleichzeitig ist er erwählt? Nun, ich versuche das, soweit wir es aus der Bibel hier erkennen können, uns etwas deutlicher zu erklären. Grundsätzlich ist festzustellen, dass Gott es überhaupt nicht nötig hätte, irgendeinen Menschen zu erwählen oder zu erretten. Ja? So wie er die Menschheit geschaffen hat, könnte er sie auch wieder auslöschen. Er hat es ja auch einmal getan, wo die Menschen besonders böse geworden waren, wo sich Dämonen mit Menschen vermischt hatten. Das wird in 1. Mose 6 deutlich, wo es heißt, dass die Göttersöhne zu den Menschentöchtern kamen. Das sind dämonische Mächte gewesen, die sind in Männerleiber hineingefahren und haben auf diese Weise Kinder gezeugt. Und da war die Menschheit so dämonisch durchsetzt, dass Gott die Sintflut schicken musste damals. Dass er es heute nicht mehr tut, es hat nur einen Grund: aus seiner Gnade. Und weil Gott Liebe ist. So lesen wir im Neuen Testament im 1. Johannesbrief. Gott ist Liebe. Er hätte es nicht nötig, irgendein Geschöpf zu erwählen, das ihm von seiner gefallenen Natur her frech ins Angesicht sündigt. Aber weil er Liebe ist, zieht er uns mit Seilen seiner Liebe. Gott ist Liebe. Er erwählt Menschen, so möchte ich es vielleicht schon mal vorweg ausdrücken, er erwählt Menschen, die sich ihm in freier Entscheidung zuwenden. In 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, ist eine ganz wichtige Stelle zu dieser Frage. Da steht nämlich, Gott will, dass ein Teil der Menschen gerettet wird. Steht so nicht. Oder dass alle möglichen Arten von Menschen gerettet werden. Steht so auch nicht, obwohl es manche Calvinisten so auslegen. Ich habe selber solche Auslegungen gelesen. Nein, es steht hier in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, ist das jetzt das andere Extrem, der Allversöhnung, was hier steht? Nein, Gott will das ja, aber lässt sich auch jeder retten? Das ist doch die Frage. Und dann kommen wir wieder automatisch zum freien oder unfreien Willen. Nicht? Ihr merkt, das ist immer wieder der Zirkel. Da kommen wir nicht raus aus dieser Problematik. Aber grundsätzlich dürfen wir wissen, das sagt uns Gottes Wort, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will überhaupt nicht, dass eines seiner Geschöpfe verloren geht. Will Gott nicht. Aber die Allversöhnung ist trotzdem nicht die Konsequenz, weil nämlich Gott uns eben nicht als Marionetten geschaffen hat, sondern als Geschöpfe nach seinem Ebenbild. Und wenn wir sein Ebenbild sind, dann haben wir auch eine Entscheidungsmöglichkeit, bin ich ganz überzeugt, von vielen Bibelstellen her. Ich bin deshalb kein Arminianer. Jetzt kommt leicht das Etikett. Wir sind Calvinisten, du bist Arminianer. Ja? Arminianer, die reden vom freien Willen und so weiter. Der Arminius hat es viel zu extrem getrieben, hat den Menschen viel zu viel zugeschrieben. Nein, ich betone durchaus die Souveränität, das heißt die Allmacht Gottes. Aber gerade weil Gott allmächtig ist, kann er auch Menschen mit einer Entscheidungsmöglichkeit und Freiheit erschaffen. Versteht ihr? Sogar kein Widerspruch zu Gottes Allmacht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist eine ganz wichtige Stelle gegen die extreme calvinistische Lehre der doppelten Prädestination oder Vorherbestimmung. Es kann also aufgrund dieser Bibelstelle gerade nicht behauptet werden, dass lediglich ein Teil der Menschen gerettet werden soll und dass der andere Teil zur Verwerfung, zur Verdammnis vorherbestimmt sei. Was für eine schreckliche, gnadenlose Lehre. Wie gesagt, Luther ist so weit nicht gegangen. Obwohl er auch viel zu weit geht in dieser Frage der Unfreiheit, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte noch einige Bibelstellen weiter anführen dazu. Wir kommen auch noch zu Römer 9 dann zurück. Ihr habt ja ein bisschen Zeit mitgebracht, hoffe ich. In 2. Korinther 5, Vers 18 und 19 schreibt der Apostel Paulus, Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Also auch hier ist davon die Rede, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Also er will, dass alle gerettet werden und er hat die Welt mit sich versöhnt. Das wird jetzt von Allversöhnern, die sagen, alle werden gerettet, sogar der Teufel wird dann so ausgelegt. Also alles ist versöhnt. Der Teufel entwickelt sich dann auch äonisch in Läuterungsgerichten höher über die Evolutionsstufen hindurch. Aber diese Lehre ist genauso falsch wie die absolute Vorherbestimmungslehre. Das sind zwei Extreme, die sich gar nicht so unähnlich sind, wenn man es mal genauer überlegt. Die einen sagen, alle werden irgendwann gerettet, die anderen sagen, ein Teil ist gerettet, der kann nie mehr verloren gehen, auch wenn er noch so viel sündigt dann. Das ist auch eine Art von Allversöhnung, nur halt für einen Teil dann nur. Also eine Teilversöhnung, aber die unwiderstehlich. Also es gibt gewisse Parallelen zwischen diesen Lehren, die beide extrem sind. Und jetzt kommt aber ein wichtiger Folgevers in 2. Korinther 5. Also wunderbar, Gott hat die Welt mit sich versöhnt, dann heißt es aber gleich anschließend, lasset euch versöhnen mit Gott. Hoppla, lasset euch versöhnen mit Gott. Hat der Mensch jetzt doch eine Entscheidungsfähigkeit? Versteht ihr? Lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist ein Appell, eine Aufforderung an die freie Entscheidung des Menschen. Ein Wille, dessen Freiheit von einigen Christen in Frage gestellt wird. Aber als Gottes Ebenbild hat der Mensch eine Entscheidungsfähigkeit, bin ich überzeugt. Natürlich müssen wir sehen, Adam und Eva, sie hatten wirklich einen freien Willen, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Und dann kam der Sündenfall. Das ist eines der Hauptargumente, auch im Calvinismus, auch im Luthertum. Und das ist auch durchaus biblisch, dass unser Wille, unser ganzes Wesen durch die Sünde verderbt ist, durch die Sünde gebrochen ist, ja, dass wir in Sünden sogar tot sind. Und deshalb können wir uns nicht für Gott, für Jesus entscheiden, wenn nicht der Herr uns zieht, wenn er uns nicht geistlich auferweckt, wenn er uns nicht aus dem Sündenschlaf herausruft und uns erneuert durch seinen Heiligen Geist. Und das bleibt die Souveränität, die Allmacht, das Vorrecht und die Wunderwirksamkeit Gottes. In dem Punkt bin ich jetzt wirklich ganz und gar reformatorisch denken, wenn man mal so sagen will. Gott bleibt der souverän Handelnde, aber er übergeht nicht die Entscheidungsfähigkeit des Menschen. Ich denke, wir können das nie auflösen. Es ist für mich kein Widerspruch. Es ist eine Ergänzung. Gott wirkt alles in allem, aber er behandelt den Menschen nicht als Marionette, sondern er weckt in ihm die Entscheidungsmöglichkeit. Er zieht unseren Willen, unsere Herzen zu sich. Das ist seine Liebe. Aber es gibt Menschen, die auch diesem Ziehen widerstehen. Und die werden dann schuldig. Keiner kommt durch Gottes Liebeswillen in die Hölle, sondern aus eigener Ablehnung Gottes heraus. Versteht ihr den Unterschied? Ganz wichtig. Ihr seht, es ist eines der schwierigsten Themen. Aber ich wollte nochmals sagen, der Mensch als Ganzer, auch sein Wille ist durch die Sünde verderbt und tot. Er kann aber erweckt werden, erneuert werden durch Gott, durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb sagte Herr Jesus in Johannes 6, Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn zieht der Vater. Das ist das Geheimnis. Es kann sich niemand bekehren, wenn Gott ihn nicht zieht. Aber Gott möchte jeden ziehen. Er möchte ja, dass alle gerettet werden. Aber manche verstocken sich dann dagegen. Versteht ihr? Das schließt die Entscheidungsfähigkeit und Verantwortlichkeit des Menschen nicht aus, wenn Gott uns zieht. Ja, stell dir vor, ihr zieht jemand. Und der zieht plötzlich dagegen. Ja, dann haben wir schon die Entscheidung gegen Gott, leider bei vielen Menschen. Aber wunderbar, wenn wir uns ziehen lassen mit seinen Seilen der Liebe ins Himmelreich. Es sei denn, ihn ziehe der Vater. Johannes 6, Vers 44. Sonst kann niemand zu Gott oder zu Jesus kommen. Der Vater muss uns ziehen. Als Menschen, die so gezogen werden, haben wir darauf zu antworten. Gott zieht niemanden gegen seinen durch Gottes Geist erneuerten Willen. Jedoch können wir nur zu Gott finden, weil er uns zieht und uns in Jesus bei sich haben möchte. Wenn wir uns aber unbußfertig verschließen und daraufhin dann von Gott vollends verstockt werden. Darauf komme ich gleich bezüglich Pharao. Dann hört das Werben Gottes einmal auf. Er zieht einmal, vielleicht zweimal, das heißt auch bei Hiob sinngemäß, aber dann kommt das Gericht auch. Das Gerichtswirken Gottes. Und so war es bei Pharao. Ist interessant, wenn man liest beim Pharao, es kommt auch in Römer 9 diese Stelle, nicht? Mit dem Pharao. Ich muss gerade nochmal suchen, diese Stelle, wo ja die Rede davon ist. Die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Wie war das denn beim Pharao? Ich habe das mal genau untersucht. Es gibt ja 10 Plagen über Ägypten. Und wenn wir es genau lesen, sehen wir, dass bis zur 5. Plage es heißt, Pharao selber verstockte sein Herz. Und ab der 6. Plage, nach der Halbzeit, heißt es, Gott verstockte sein Herz. Ja. Man spricht vom Point of No Return, der Punkt ohne Wiederkehr. Wenn ihr mit dem Flugzeug über den Atlantik fliegt nach Amerika und es geht das Benzin aus, so langsam, man hat es nicht berücksichtigt, dann gibt es einen Punkt, wo man überlegen muss, fliegt man jetzt lieber zurück oder fliegt man weiter. Wenn man nämlich über die Mitte raus ist, dann gibt es keine Rückkehrmöglichkeit mehr, da muss man weiterfliegen. Und so war es auch beim Pharao. Nach der 5. Plage war der Punkt ohne Wiederkehr erreicht. Er musste weiter bis zum Ende des Gerichts sich ziehen lassen. Aber vom Satan dann wurde er letztendlich dann gezogen. Da konnte Gott ihn nicht mehr zurückziehen. Es ziehen nämlich 2, ja? Gott zieht uns und Satan zieht uns in die andere Richtung. Und insofern hat Luther recht, wenn er sagt, unser Wille ist wie ein Reittier. Entweder sitzt Gott darauf oder der Satan. Aber wer uns zieht, ja, das können wir auch durch Buße ändern lassen. Wir können umkehren und sagen, nicht mehr Satan soll mich ziehen, sondern du, Herr Jesus. Das ist unsere Entscheidungsfreiheit und Verantwortungsnotwendigkeit. Also der Point of No Return war bei Pharao erreicht. Ab der 6. Bitte heißt es dann, Gott verstockt ihn. Es heißt, und zwar, wenn man diese Stellen liest, die ersten 5 Plagen ist in 2. Mose 7, Vers 13, 8, Vers 11 und Vers 28. Und dann die anderen Plagen, wo dann Gott das Herz des Pharaos verstockte, ist dann 2. Mose 9, Vers 12, Vers 35 und 2. Mose 10, Vers 20. Und dann war es zu spät. Gott hat es vorher gewusst. Da gibt es auch die Stelle 2. Mose 4, Vers 21. Er hat es unzweifelhaft vorher gewusst. Und da kommen wir jetzt zu diesem Erklärungsmodell des Vorherwissens Gottes. Weil Gott allmächtig und allwissend ist, weiß er, wie sich ein Mensch entscheiden wird. Weil Gott auch über Raum und Zeit steht. Das weiß er. Und trotzdem lässt er dem Menschen die Entscheidungsmöglichkeit. Nun, das geht jetzt schon Richtung ins philosophische Spekulative hinein, diese Frage. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Aber es gibt trotzdem Hinweise in der Bibel über dieses Vorherwissen Gottes. Wir nähern uns diesem, wenn wir nochmal uns Jakob und Esau zuwenden, was ja auch in Römer 9 steht. Dieser schwer verständliche Vers, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ist hier etwa ein gefühlsmäßiger Hass, eine Antipathie Gottes gegen Esau gemeint? Nein, es geht um die Hintansetzung in der heilsgeschichtlichen Segenslinie. Gott schreibt seine Heilsgeschichte immer in einer Segenslinie. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose und so weiter. Er beruft immer wieder Einzelne. Und Esau wurde zur Linie der Heidennationen, der Edomiter und so weiter. Also die Segenslinie, die Heilslinie, die Hauptlinie, das bezieht sich auf Jakob. Denn Gott hatte vorhergesehen, dass Esau es nicht wert ist, weil er nämlich seinen Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft hat. Das hat Gott vorher gewusst. Und deshalb hat er ihn nicht berufen können, sondern hat Jakob berufen. Jakob war auch nicht perfekt, war auch ein Betrüger und so weiter, aber das Erstgeburtsrecht zu verkaufen, das schließt aus dieser Heilslinie aus. Er kann nicht der Segensträger in der Heilslinie sein, wenn er sein Erstgeburtsrecht verkauft. Das ist das Vorherwissen Gottes. Und deshalb, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Er wurde hintangesetzt. Nicht für ewig verdammt, das steht hier nicht. Es geht hier nicht um die ewige Heilsentscheidung oder Unheilsentscheidung, sondern um die heilsgeschichtliche Bestimmung. Das sehen wir auch schon bei Isaak und Ismael. Nicht? Ismael ist nicht der Verheißungsträger im Islam allerdings schon, wird es behauptet. Im Koran wird das ja umgedeutet. Aber in Wirklichkeit ist es Isaak, der Sohn von Abraham und Sarah. Und genauso ist es Jakob und nicht Esau. Jakob wurde ja beim Kampf am Jabbok dann auch umbenannt in Israel, Gottes Kämpfer. Und die Heilsgeschichte entfaltet sich, wie schon im ersten Teil ausgeführt, durch Israel in erster Linie als Licht für die Völker. Auch wenn sie immer wieder versagt haben. Aber sie werden am Ende wieder zu ihrer Bestimmung kommen, wenn der Herr erscheinen wird und wenn der Antichrist sich in den Tempel setzt vorher und so weiter. Ja, ihr kennt das hoffentlich. In der Bibel steht das alles ausführlich. Und nun ist etwas auch wichtig zu beachten, dass Gott selber etwas gereuen kann. Das heißt, sein Wille ist nicht unveränderlich. Wir können zu Gott beten. Wir erinnern uns zum Beispiel, als Gott in Gestalt dieser dreier Männer zu Abraham kam und der Fürbitte tut für Sodom. Er handelt es herunter von 50 bis auf 10 Gerechte, glaube ich, sind es, nicht? 10. Und ich denke, dass es wirklich so zu verstehen ist, dass Gott sich auch erbitten lässt, dass er sein göttliches Herz bewegen lässt, von unseren Tränen auch, die ernst gemeint sind. Ja. Und so lädt Gott uns auch ein. Es gibt einen Vers in Matthäus 22, Vers 14. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. In Römer 8, 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und vielleicht kennt ihr das Gleichnis vom Hochzeitsmahl hier in Matthäus 22, 1 bis 14, wo ja viele Gäste geladen werden. Aber keiner kommt dann, sie haben alle irgendwelche Ausreden und dann lädt Gott die Bettler und den Zäunen draußen ein und so weiter. Das ist natürlich auch für Israels nächsten Gleichnis, die Jesus ablehnen, dann lädt er die Heiden ein. Aber man kann es auch so verstehen, überhaupt auf Menschen, die sich einladen lassen und andere, die sich nicht einladen lassen. Und die Auserwählung gilt dann auch nur für die, die berufen sind und dann auch gekommen sind. Nur die sind erwählt. Nur wer durch die Tür geht, ist dann auch erwählt. Wer nicht durch die Tür geht, der hat seine Erwählung verspielt. Der hat es mit Füßen getreten. Hat die Erwählung, die Berufung zwar gehört, aber die Erwählung nicht angenommen. Und damit gehört er zu den Verworfenen. Hat es bewusst abgelehnt. Endlich lesen wir ja in Römer 9, 29 und 30, den, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Mir fehlt es leider die Zeit, das alles im Einzelnen zu beleuchten. Aber ich möchte sagen, vorherersehen, was hier steht, kann man auch übersetzen mit vorauserkennen, womit die Berufung zum Heil gemeint ist. Also ein Vorauserkennen Gottes, wie ein Mensch auf seinen Ruf antworten wird. Das gibt es durchaus, bin ich überzeugt. Gott weiß im Voraus, wie ein Mensch antworten wird. Aber trotzdem handelt er in der Geschichte und lässt sich auch bewegen. Das bekommen wir mit unserem Verstand nicht zusammen. Wir müssen es als Geheimnis Gottes stehen lassen. Das Vorherwissen Gottes und der Liebesratschluss Gottes, der will, dass alle gerettet werden. Und doch lehnen es viele ab. Man kann vielleicht so sagen, die Allwissenheit des Schöpfers wird klar bezeugt und dementsprechend kommt seine Vorherbestimmung zum Tragen, wodurch die Antwort des Menschen auf eben diesen Ruf nicht ausgeblendet, sondern im Gegenteil bestätigt wird. Vorherbestimmt sind diejenigen, die Jesus Christus annehmen. Die sind vorherbestimmt, um das ganz einfach nochmal zusammenzufassen. Dieses Ziehen nochmal in Johannes 6, 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, der mich gesandt hat. Das ist eben kein mechanisches oder automatisches Ziehen, sondern vorausgeht eine ernstliche und dringende Einladung, wie auch in Lukas 14, 23 zum Ausdruck kommt, wenn der Herr spricht zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Es wird hier kein Zwang ausgeübt in diesem Ziehen, sondern es ist einfach eine Einladung. Und die Frage an uns stellt sich, ob wir sie annehmen oder ablehnen. Darum geht es. Und nun die Frage, können wir überhaupt mit unserem Willen darauf antworten? Ich möchte dazu am Schluss noch einige Verse uns zu bedenken geben. Und wie gesagt, es ist der von Gott erweckte und befreite und geheilte Wille sozusagen, der positiv antwortet. Ohne das Ziehen können wir nicht. Und so heißt es dann in Matthäus 23, 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Also hier ist die Rede vom Willen, aber negativ, ihr habt nicht gewollt. Also der Mensch, damals in Israel, viele haben das abgelehnt.
Da lesen wir bitte weiter, den nächsten Vers.
Ja, der nächste Vers, Matthäus 23, 37. Können wir es gerne mal aufschlagen. Ja, danke. Seht, euer Tempel soll euch wüst hinterlassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, wie ihr sagt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn.
Bis weiter.
Ja, wir können jetzt nicht alles, wir können nachher drüber reden. Was wollen Sie damit sagen?
Bis das er kommt. Ich will sagen, gelobt sei der, kommt
ja
im Namen des Herrn. Also, das steht doch auch.
Aber die ihn abgelehnt haben, die werden das dann nicht sagen. Sondern die sind dann schon verworfen. Aber die Generation, die leben wird, wenn der Herr erscheint auf dem Ölberg, die wird sich dann bekehren. Nicht? Aber die schon verstorben sind, für die wird es zu spät sein. Wahrscheinlich haben sie das gemeint. Vielen Dank. Aber hier, was ich damit sagen wollte, ihr habt nicht gewollt, ja, ist eine sehr ernstliche Warnung. Wenn der Herr Jesus sagt, ich biete dir ewiges Leben an, Erlösung von Sünde, Tod und Teufel, und dann sagst du, ich will nicht. Dann nimmt Gott es ernst. Er zieht niemand gegen seinen Willen. Das ist meine volle Überzeugung, weil die Bibel das ganz klar aussagt. Also es gibt immer wieder Aufrufe und Appelle in der Heiligen Schrift. Und ich vertrete da keinen freien Willen in Heilsfragen, aber einen befreiten Willen. Durch Gottes Gnade, durch Gottes Werben, durch Gottes Geist wird der Wille neu befreit, der durch die Sünde natürlich tot war. Ja. Und ein weiterer Aufruf von Johannes dem Täufer und genauso von unserem Herrn Jesus in Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße. Dieser Ruf wäre auch sinnlos, wenn der Mensch nicht darauf antworten könnte und nicht reagieren könnte und sein Leben nicht verändern lassen könnte. Tut Buße. Wenn jemand in die Hölle kommt, ist das letztendlich die Entscheidung und die Schuld des Menschen, nicht die Schuld Gottes. Wir können einmal Gott, also wir hoffentlich alle nicht, aber Menschen, die in die Hölle kommen, meine ich, die können einmal nicht Gott die Schuld geben und sagen, du wirst mich in die Hölle, ich konnte gar nichts dagegen entscheiden. Aber liebe Geschwister, das ist letztendlich die Konsequenz dieser doppelten Vorherbestimmung. Wenn gelehrt wird von Calvin und seinen noch radikaleren Nachfolgern zum Teil, der eine Teil der Menschheit ist für die Verdammnis vorherbestimmt, ja, dann könnten die zu Recht sagen, ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit. Aber Gott wird sagen, ich habe dich immer wieder gezogen mit Seilen der Liebe und du hast nicht gewollt. Du hast nicht Buße getan, du bist nicht umgekehrt. Versteht ihr die Konsequenz dieser schrecklichen Lehre? Wer könnte denn da noch sagen, ich bin hier zu Recht in der Hölle, wenn man alle Schultern auf Gott schiebt? Das haben schon Adam und Eva gemacht, die Schlange, die du geschaffen hast, hat uns von dieser Frucht der Erkenntnis gegeben. Immer wieder wird die Schuld auf Gott geschoben, aber das wird niemand zurecht tun können. Nein, der Mensch selber ist schuldig. Das ist aber die letzte Konsequenz dieses extremen Calvinismus, dass man Gott die Schuld in die Schuhe schiebt, sogar noch, wenn man in die Hölle kommt. Seht ihr, was für eine schreckliche Lehre dahinter steckt? Stattdessen nochmals 1. Timotheus 2, 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber es lassen sich eben leider nicht alle retten. Deshalb nochmal der Ruf, lasset euch versöhnen mit Gott. Die Versöhnung, die Gott grundgelegt hat für die Welt, wird nur wirksam für den, der sie auch annimmt. Und das kann der Mensch tun, gezogen durch den Geist Gottes. Und dafür dürfen wir beten füreinander. Herr, rette diesen Menschen. Schenk durch deinen Geist, dass sein Herz weich wird. Ziehe du ihn. Ja, dürfen wir auch für Ungläubige beten. Das ist das Geheimnis der Bekehrung. Erwählung und Bekehrung ist ja unser Thema. Und noch ein letzter Aufruf hier, Hebräer 3, Vers 7 bis 9. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Aber heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Diese Einladung gilt jedem von uns. Habt ihr noch ein bisschen Geduld oder soll ich abbrechen? Ich wollte noch auf den Töpfer und Ton eingehen. Das wird oft missverstanden. Haben wir ja in Römer 9 auch gehört. Ich habe jetzt Jakob und Esau kurz betrachtet, den Pharao. Und Töpfer und Ton ist auch noch ein großes Thema mit den Gefäßen des Zorns. Ja? Die Gefäße des Zorns. Es wird ja oft so verstanden, dass das Menschen sind, die absolut zur Verdammnis vorherbestimmt sind. Die können dann gar nicht mehr anders als Gefäße des Zorns sein. Untaugliche Gefäße, die man nur noch hier in die Hölle werfen kann. Aber es gibt eine Parallelstelle in Jeremia 18, 1 bis 10, sehr interessante Stelle. Da geht es um den Töpfer, ich fasse es zusammen aus Zeitgründen. Und dann heißt es im Vers 5, Jeremia 18, Vers 5, da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel, der also Gefäße nach seinem Gutdünken herstellt? So spricht der Herr, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Und jetzt kommt's aber. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Gibt es also keine Veränderung, wenn Menschen sich verändern? Dass Gott auch hier sich gereut, was heißt gereut? Ja, er ändert sein Beschluss der Verdammnis. Er weiß zwar es auch voraus, aber gleichzeitig lässt er sich erbitten. Wenn ein Mensch wirklich Buße tut, dann reut Gott das Unheil, das er schon beschlossen hatte darüber. Und er zieht sein Gericht zurück. Andererseits kann er auch das Gericht schicken, wenn ein Mensch Böses tut. Also es gibt auch vom Menschen her die Möglichkeit der Umkehr und bei Gott die Möglichkeit auch seinen Ratschluss zu ändern. Das ist interessant, diese Stelle. Wir können das nicht einfach hier ausklammern, das steht genauso in der Heiligen Schrift. Das Sinnbild des Töpfers kann also gerade nicht für die extreme Erwählungs- und Vorherbestimmungslehre verwendet werden, denn Gott kann es auch gereuen. Und dann interessant, Römer 9, 22 steht ja dann im Römerbrief selber, die Stelle, die wir am Anfang gelesen haben. Wenn nun aber Gott da seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut, also mit großer Geduld, die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Hier steht also, dass Gott die Gefäße des Zorns mit großer Geduld trägt. Falls aber diese Gefäße des Zorns, also verlorene Menschen sind das, sich bekehren, zu Jesus umkehren, dann sind sie keine Gefäße des Zorns mehr, sondern Gefäße, ja, des Heils. Ich wünsche es jedem von uns, dass wir keine Gefäße des Zorns bleiben müssen, sondern Gefäße des Heils sein oder werden dürfen. Ich kürze jetzt hier ab und möchte einfach nochmal sagen, Erwählung und Bekehrung, das war unser Thema. Und die Frage, Untertitel war ja unwiderstehliche Gnade oder Entscheidungsfähigkeit des Menschen. Ich habe es auch in aller Schwachheit vorgetragen. Unser aller Erkenntnis ist Stückwerk. Wenn jemand andere Kenntnis hat, es gibt ja auch viele weitere Schriftworte, mag er mich gerne korrigieren, bin ich immer gern bereit, mich belehren zu lassen, möchte ich betonen. Aber diese Bibelstellen, die ich genannt habe, für die eine, für die andere Seite, wir können sie als Menschen nicht letztendlich alle zusammen verstehen. Aber ich denke, wir müssen es so stehen lassen, dass sich's ergänzt. Gottes Allmacht, Gottes Allwissenheit und des Menschen Entscheidungsfähigkeit, die durch Gottes Allmacht ermöglicht wird, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Mit Geist, Seele und Leib, auch mit Wille. Der Wille ist durch die Sünde gebrochen und zerstört worden, der gute Wille oder entscheidungsfähige Wille für das Heil. Aber Gott hat ihn und möchte ihn erneuern durch seinen Geist. Und darum dürfen wir beten. Das ist unser Weg, unser Schritt, den wir tun dürfen. Beten, dass der Herr, dass die harten Herzen auflöst und weiche Herzen daraus macht, wo der Geist Gottes einziehen kann, dass Menschen Buße tun über ihr sündiges Leben, dass sie gerettet werden für die himmlische Herrlichkeit. Dazu sollte auch dieser Abend dienen. Entschuldigung, es war ein schwieriges, auch theologisches, zentrales Thema, vielleicht für manche ein bisschen schwierig jetzt, aber es ist doch wichtig, existenziell, weil immer mehr diese Lehre um sich greift. Ein Teil ist einfach für die Verdammnis vorherbestimmt, der kann sich nicht bekehren, die gehen einfach verloren und die anderen sind die Erwählten, ja, und die können auch nie mehr verloren gehen, wird dann behauptet, egal wie sie leben. Das ist genauso gefährlich, diese Lehre. Ich habe jetzt in Hohegrede gesprochen über die Frage, ob ein Christ wieder verloren gehen kann. Ich bin überzeugt, die Bibel spricht immer wieder von abfallen können. Nehmen wir das nicht auf die leichte Schulter, sonst würde der Begriff abfallen keine Bedeutung mehr haben. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, das möchte ich jetzt nicht hier anfügen. Jedenfalls, es gilt, Jesus treu nachzufolgen, zu wissen, er hat uns gezogen mit Seilen der Liebe und dass wir auf dem schmalen Weg bleiben, ihm nach, dann werden wir auch die himmlische Herrlichkeit erlangen.